Es ist der 19. September 2023, ein Donnerstagnachmittag. Im Wiener Stadtteil Meidling, dem 12. Bezirk, stehen drei Jungs an einer Tankstelle. Sie bilden einen Halbkreis um eine Zapfsäule, füllen Benzin in zwei Plastikbecher ab.
An sich schon eine ziemlich absurde Szene, weil man sich denkt, wie kommt man auf die Idee, dass man mit einem Plastikbecher zur Tankstelle geht. Das ist auch damals der Tankstellenwärterin aufgefallen, sie hat aber auch nicht näher nachgefragt, warum da drei Burschen um die Zapfsäule stehen.
Einer der Jungs, Sinedin, zahlt an der Kasse 70 Cent für das gezapfte Benzin. Damit geht es weiter in eine Gasse um die Ecke. Die beiden anderen Jungs, Hasan und Firat, ziehen Sturmmasken und Latexhandschuhe an.
Das Benzin aus den Plastikbechern füllen sie in eine leere Bierflasche. In den Flaschenhals wird ein Stück Küchenrolle gestopft. Fertig ist die selbstgemachte Benzinbombe, auch genannt Molotow-Cocktail.
Die maskierten Jungs machen sich damit auf zu einem Handygeschäft. Hasan zündet die Küchenrolle an und wirft die brennende Flasche durch die Tür des Shops. Sie knallt an eine Wand, an der Handyhüllen hängen. Nur knapp vorbei an der Theke, wo der Besitzer sitzt.
Und wie man heute weiß, mit wahnsinnig viel Glück, dass da eigentlich niemand zu Schaden gekommen ist. Also wenn ich das wirklich alles so entzünden hätte, wie es die Burschen vermutlich vorgehabt haben, hätte da weit mehr passieren können, als zum Glück passiert ist.
Der Anschlag soll offenbar eine Warnung sein. Eine Woche später erhält der Handyshop-Besitzer einen Brief mit einer Forderung. 25.000 Euro.
Hasan, Firat und Sinedin sind Teil einer Gang, die Schutzgeld erpresst. Eine Gruppe von jungen Männern, die in Wien Menschen bedroht, Geschäfte überfällt und Anschläge verübt.
Inzwischen sitzen die Jungen zum Teil in Haft. Am Wiener Landesgericht läuft ein Prozess gegen die Bande. Er liefert Einblicke in eine düstere Parallelwelt junger Menschen, die sich um Einschüchterung und Gewalt dreht. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria erzählen wir die Geschichte der Schutzgeldteens aus Wien. Wir wollen wissen, wer diese Jugendlichen sind und was sie dazu bringt, wildfremde Menschen anzugreifen und zu erpressen. Wir fragen nach, ob die Meidlinger Gruppe ein Einzelfall ist und wie kriminell Österreichs Jugend tatsächlich ist.
Diese Geschichte beginnt in einem Park in Meidling, der eigentlich ganz hübsch ist. Wenn die Sonne scheint, dann picknicken hier Familien. Auf dem Spielplatz schaukeln kleine Kinder. Um den Park herum gibt es Dönerläden, Schulen und Handyshops.
Meidling ist jetzt kein typischer Problembezirk, auch wenn es durchaus Zwischenfälle gibt. Drogengeschäfte, Gewaltausschreitungen, das kommt schon vor. Aber so etwas wie No-Go-Areas, das gibt es hier nicht. Und der Park ist ein beliebter Treffpunkt.
Im Herbst 2023 kommt hier regelmäßig eine Gruppe von jungen Männern zusammen. Zu ihnen gehören auch Sinedin, Hasan und Firat, die mit dem Molotow-Cocktail.
Sie sind vor allem Burschen mit Migrationsgeschichte oder Fluchtgeschichte. Manchmal eben eine direktere Migrationsgeschichte oder halt einfach schon in Wien aufgewachsen, klassisch dritte Generation, so in die Richtung.
Hier hören Sie unseren Kollegen Jan-Michael Machert. Er begleitet für den Standard den Prozess über die Meidlinger Bande. Die Mitglieder haben tschetschenische, bosnische und russische Wurzeln. Sie kommen aus Somalia, Syrien oder der Türkei. Einige haben die österreichische Staatsbürgerschaft, andere sind Geflüchtete. Sie sind zwischen 14 und 21 Jahren alt.
Also das sind halt Burschen, die teilweise noch zur Schule gegangen sind, auf jeden Fall in keinem Beschäftigungsverhältnis sind, also in keinem regulären, also keinen Job.
Die meisten der Jungs wohnen in der Nähe des Parks, manche gehen dort zur Schule. Teilweise kennen sie sich nur flüchtig, eben über den Park.
Die Gruppe hat zwei Anführer und einer davon ist Sinedin. Sinedin ist im Herbst 17 Jahre alt. Er ist in Bosnien geboren und mit 3 Jahren nach Österreich gekommen. Sein Vater ist Imam. Er predigt in einer Moschee um die Ecke des Parks. Auch dort trifft sich die Bande manchmal.
Sinedin kommt aus einfachen Verhältnissen. Schon als Teenager träumt er offenbar von einer kriminellen Karriere. Waffen und Gewalt ziehen ihn an. Der radikale Islamismus fasziniert ihn. Es gibt Fotos, auf denen er vor einer Flagge der Terrormiliz IS posiert.
Sinedin macht Kampfsport und weiß, dass er andere Jungs in seinem Alter schnell einschüchtern kann. Sein großer Traum ist es, reich zu werden.
Spätestens im März 2023 beginnt er, Geld von einem jungen Mann zu erpressen. Gemeinsam mit einem Jugendlichen, der Abu Bakr heißt und heute 19 Jahre alt ist. Er ist Russe und wird später der mutmaßlich zweite Anführer der Gruppe. Die beiden suchen sich ein Opfer, das sie bedrohen.
Die wollten 20.000 Euro von ihm und haben ihn so weit dazu gebracht, dass dieser Jugendliche dann selbst mehrfach kriminelle Handlungen gesetzt hat, um an Geld zu kommen, um quasi das zu bezahlen, was sie von ihm wollten.
Sinedin und Abu Bakr drohen dem jungen Mann damit, dass sie ihm Organe entnehmen, wenn er nicht zahlt. Der Mann hat solche Angst, dass er eine Tankstelle und einen Supermarkt überfällt, um an Geld zu kommen. 10.000 Euro sammelt er für Sinedin und Abu Bakr. Inzwischen sitzt der junge Mann selbst in Haft.
Und Sinedin und Abu Bakr merken, sie können anderen Angst machen und so an viel Geld kommen. Also machen sie weiter. Auf Telegram gründen sie eine Gruppe und nennen sie die Schutzgeldmafia Tokarev. Der Name bezieht sich auf eine sowjetische Pistole.
Und da geht man davon aus, dass darin halt einfach die Pläne geschmiedet worden sind.
Außerhalb der Chatgruppe wird der Meidlinger Park sowas wie die Zentrale der Gang. Dort suchen Sinedin und Abu Bakr nach Mitstreitern. Manche kennen sie über Freunde, andere ganz flüchtig. Einige machen aus Überzeugung mit, andere vermutlich eher, weil sie Angst haben, Nein zu sagen. Es gibt in der Gruppe eine klare Rangordnung. Einige geben den Ton an, manche sind nur Mitläufer.
Also es gibt halt mutmaßlich diese zwei Anführer. Dann gibt es zum Beispiel einen, den nennen sie Abteilungsleiter im Park. Also der war mutmaßlich dafür zuständig, die Leute zu rekrutieren.
Am Ende werden es 10 Jugendliche sein, die im Park und in der Telegram-Gruppe Pläne schmieden. Manchmal treffen sie sich auch in der Moschee, in der Sinedins Vater predigt, um ihre Schritte zu planen. Und dann schreiten sie zur Tat.
Nur wenige Meter vom Park entfernt befindet sich der Handyshop, in den die Schutzgeldtruppe die Brandflasche werfen wird. Warum sich die Bande ausgerechnet dieses Geschäft aussucht, das ist nicht klar. Der Laden gehört einem Mann aus Afghanistan, ein Familienvater. Seine Frau sitzt oft mit ihm im Shop. Die Familie kennt Sinedin und die anderen Jungs nicht.
Anfang September beginnt die Bande dann, den Mann zu terrorisieren. Sie beschädigen die Außenfassade des Geschäfts. Ein paar Tage später überfallen sie den Laden.
Und es war eben ein schwerer Raub mit Macheten und Messern. Und da haben sie damals Vitrinen eingeschlagen und zwei Handys gestohlen, davon mindestens eins dann auch danach verkauft.
Der Handyshop-Besitzer ruft sofort die Polizei. Wenige Tage später folgt dann der Anschlag mit dem Molotow-Cocktail. Die Bande filmt den Überfall sogar. In Chatnachrichten schreiben die Jungs danach:
Sag dir ehrlich, lass so eine Woche die Lage beruhigen und dann lass Opa stürmen. Ich werde vorderste Front sein. Ich werde den Opa dumm und deppert fetzen.
Mit Opa ist hier offensichtlich der Ladenbesitzer gemeint. Man kann in den Chats sehen, wie sich die Jugendlichen gegenseitig hochschaukeln, sich zu immer weiterer Gewalt anstacheln.
Du hast recht, wir ficken seinen Laden.
Das Ziel der Bande ist es offensichtlich, mit ihren Überfällen an Geld zu kommen. Kurz nach dem Molotow-Anschlag wird sie dem Ladenbesitzer den Drohbrief überreichen, in dem sie 25.000 Euro für seinen Schutz einfordert. Ende September klaut die Bande auch ein Auto.
Aber zumindest den Anführern scheint es um mehr zu gehen als nur Geld und Besitztümer. Sie wollen offenbar auch einfach Macht und Gewalt ausüben. Das zeigt ein weiterer Vorfall Anfang August. Sinedin, einer der Anführer, ist gemeinsam mit ein paar Kumpanen wieder im Meidlinger Park unterwegs. Er sieht dort zwei Männer aus Afghanistan, die Alkohol trinken. Sie haben einen Hund dabei.
Und das klingt jetzt total obskur, aber Alkohol trinken an sich nehmen Islamisten jetzt ja schon mal als so wahr, dass das man als, auch als Muslim als ungläubig gilt. Geht nicht, ist haram. Aber ein Hund auch. Also ein Hund gilt ja in strengen islamistischen Kreisen als unrein. Und daher sozusagen die Kombination hat offenbar dazu geführt, dass da eine Diskussion ausgebrochen ist, die sehr schnell in Gewalt gemündet hat.
Sinedin und die Gruppe beschimpfen die afghanischen Männer als Ungläubige und bedrohen sie mit dem Tod. Und dann schlagen sie die Afghanen zusammen.
Am nächsten Tag treffen Sinedin und seine Kumpels die Männer wieder. Diesmal sind die Afghanen zu dritt unterwegs. Die Schutzgeldjungs tragen Sturmmasken und haben Messer dabei. Sie gehen mit Alu-Akbar-Geschrei auf die Männer los. Zwei der Afghanen können flüchten, aber der dritte wird von Sinedin und den anderen krankenhausreif geschlagen.
Und das zeigt halt schon, in welcher Welt der lebt.
Eine Welt, in der die Macht des Stärkeren gilt. In der es darum geht, Angst zu verbreiten, um seinen Willen durchzusetzen.
Wie viele Menschen Sinedin und seine Schutzgeldtruppe tatsächlich bedroht oder angegriffen haben, das konnte nicht vollständig ermittelt werden. Beim mutmaßlich zweiten Anführer, Abu Bakr, wird später ein kleines Notizbuch gefunden, in dem vier weitere Erpressungsopfer genannt werden. Außerdem werden mögliche Foltermethoden beschrieben, mit denen die Opfer gequält werden sollen, falls sie kein Geld bezahlen. Ob es die Opfer tatsächlich gibt, das ist allerdings unklar.
Vielleicht sind sie ja erfunden, das weiß man nicht, weil diese Opfer konnte das Gericht oder die Polizei nicht wirklich ausmachen.
Dass die Führungsriege der Meidlinger Truppe geplant hat, langfristig mit ihren Aktionen weiterzumachen, das wissen wir aus Chatnachrichten. Dort werden zum Beispiel Ideen gesponnen, wie der Handyshop-Besitzer noch bedroht werden kann. Aber es soll anders kommen.
Am Tag, an dem die Schutzgeldmafia dem afghanischen Handygeschäftsinhaber den Drohbrief übergibt, machen die Burschen einen schweren Fehler. Sie schicken eines der jüngeren Bandenmitglieder in den Handyshop, einen 15-jährigen Jungen. Er trägt ein Fußballtrikot, als er den Laden betritt. Der Junge übergibt dem Besitzer eine blaue Schachtel. Darin liegt eine Patrone für ein Sturmgewehr und ein Schreiben.
Friedensangebot, 25.000 Euro. Als Zeichen und Bestätigung morgen um 15 Uhr euren Laden schließen. Wenn die Anforderungen nicht befolgt werden, kommen Konsequenzen, die deine Familie, dein Laden und euch betreffen. Die Polizei ist euer Todesurteil. Weitere Anweisungen folgen noch.
Der Brief ist handschriftlich verfasst. Dadurch lässt sich später die Identität des Verfassers ermitteln. Es ist Abu Bakr, der Anführer mit russischer Staatsbürgerschaft. Und das ist nicht die einzige Spur, die die Bande hinterlässt.
Einer der zentralen naiven Fehler war, dass sie den Drohbrief von einem jungen, jetzt Mitangeklagten, übergeben haben lassen. Und der war aber weder maskiert, nur hat der aus seiner Identität irgendein Hehl gemacht.
Der Junge in dem Fußballtrikot lässt sich sogar von dem Shopbesitzer fotografieren. Der Mann geht damit zur Polizei, trotz der Warnung im Erpresserschreiben.
Die Beamten können mithilfe des Fotos recht einfach die Identität des 15-Jährigen feststellen und nehmen ihn fest. Über den Jungen bekommen die Ermittler weitere Informationen.
Also der hat dann relativ bald einmal erklärt, was der Sache ist, hat einen Namen genannt. Durch diese Namen kamen andere Namen auf, durch die Handysicherstellung kam dann halt noch viel mehr auf.
Und dann geht's alles ganz schnell. Ende September nimmt die Polizei knapp ein Dutzend junge Burschen und Männer zwischen 14 und 21 Jahren fest. Alle Mitglieder der Bande. Es gibt mehrere Hausdurchsuchungen. Die Ermittler sichern Waffen und Munition.
Das Spannende an dem Fall ist halt einfach die Masse, weil sie zwei Sturmgewehre hatten. Also der bronzestämmige Anführer hat zumindest damit angegeben, auch auf Fotos, dass er zwei AK-47 Sturmgewehre hatte. Dann dürften sie auch eben halt Schreckschusspistolen gehabt haben, Messer, Kugelbomben, die, sag ich jetzt einmal, auch relativ viel anrichten können.
Die Waffen dürften die Jugendlichen vermutlich illegal in Tschechien gekauft haben. Eine 2 Kilo schwere Bombe wollen sie selbst gebaut haben, das sagt einer der Beschuldigten später in seiner Einvernahme.
Neben den Waffen stellen die Beamten auch jede Menge Beweismaterial sicher. Vor allem Handydaten, Textnachrichten, Fotos und Videos.
Weil sie halt wirklich auch von allen Dingen Sachen aufgenommen haben, also selbst vom Auto klar, haben sie halt aus dem Innenraum sie selber abgefilmt und ich meine, es ist halt alles Aktenbestandteil. Also da kann niemand sagen, ich war nicht im Auto oder ich war nicht beteiligt, weil es gibt Chats, es gibt Bilder, es gibt Videomaterial.
Die Beweislage gegen die Schutzgeldmafia ist von Anfang an sehr, sehr dicht. Ein Prozess wird für Mai 2024 angesetzt. Die meisten der Beschuldigten werden bis dahin in der Justizanstalt Josefstadt in Wien untergebracht. Dort gibt es auch eine eigene Abteilung für jugendliche Straftäter.
Auch die mutmaßlichen Anführer der Gruppe kommen dorthin. Und ihre Rolle als Mafia-Bosse versuchen sie in Haft offenbar weiterzuspielen. Vor allem Sinedin.
Der bosnischstämmige Kapo glaubt halt, er ist ein kleiner Bascher, der halt einfach Leute umherkommandieren kann. Das macht er quasi in Haft ja genauso, wo er halt dann der Jugendgerichtshilfe sagt, er braucht ein Handy, weil er hat gehört, draußen redet man über ihn und man möchte sich an ihm rächen. Und glaubt halt, er kann im Gefängnis anordnen, dass er jetzt ein Handy bekommt. Was ja auch völlig eigenartig ist.
In den Ermittlungsakten wird Sinedin als manipulativ beschrieben. Gegenüber Beamten gibt er sich immer wieder charmant, während er dann in seiner Zelle mehrere gewaltverherrlichende Texte verfasst.
Die Burschen versuchen im Gefängnis auch immer wieder Kontakt miteinander aufzunehmen. Und zum Teil gelingt das auch. Im November fliegt ein unerlaubter Briefwechsel zwischen dem Bandenchef Sinedin und einem Mitangeklagten auf.
Also das heißt, sie haben halt die Burschen offenbar auch in Haft nicht wirklich unter Kontrolle gehabt, dass sie die halt nicht zu 100% nicht absprechen können.
In dem Briefwechsel droht Sinedin, dass man sich keinesfalls gegenseitig belasten soll. Wer sich nicht daran hält, der bekäme das zu spüren. Einige der Bandenmitglieder zeigen sich gegenüber den Beamten anfangs auch kooperativ. Zum Beispiel ein heute 16-jähriger Junge, der in der Gruppe als kleiner Zwerg bezeichnet wird, also einer, der in der Rangordnung ganz unten steht. Er erzählt den Ermittlern einiges über das Innenleben der Gruppe. Den Bandenanführern gefällt es gar nicht. Sie setzen den Jugendlichen offenbar unter Druck.
Denn der 16-Jährige verändert ganz plötzlich sein Verhalten. In Einvernahmen gibt er an, aus Ehre und Loyalität nicht mehr über Mitbeschuldigte sprechen zu wollen. Er macht stattdessen offensichtlich falsche Angaben und belastet nur noch sich selbst. Der Junge wird schließlich zu seinem eigenen Schutz in eine andere Justizanstalt verlegt.
Es gibt noch einen zweiten Beschuldigten, auf den die Anführer Druck ausüben. Und zwar nicht im Gefängnis, sondern außerhalb. Einige Bandenmitglieder werden relativ bald wieder aus der U-Haft entlassen, weil die Vorwürfe gegen sie weniger schwer wiegen. Und zu denen, die bald wieder auf freiem Fuß sind, gehört auch ein 15-jähriger Teenager.
Die Botschaften der Bandenchefs erreichen auch ihn. Er wird von zwei ehemaligen Mitinsassen der Justizanstalt Josefstadt auf der Straße abgepasst. Der Bruder des zweiten Anführers würde ihn suchen. Ein Einschüchterungsversuch. Der Bursche soll den Mund halten.
Von diesem bosnischstämmigen Anführer im Speziellen kann man sagen, haben viele Burschenangst, also auch in der Gruppe selbst.
Die Hierarchien der Schutzgeldmafia bestehen also auch nach der Verhaftung weiter. Und wie unser Kollege Jan-Michael Machert sagt, üben die Anführer nicht nur Druck auf die anderen Bandenmitglieder aus.
Das Spannende ist, was zeigt, wie gefährlich diese Burschen teilweise sind. Der jetzige bosnischstämmige Capo, der jetzt in der Josefstadt sitzt, hat so weit gebracht, dass er dem anderen Jugendlichen, der in einem anderen Gefängnis in Wien sitzt, dem eine Bedrohung ausrichten hat lassen über einen ehemaligen Mithäftling der Josefstadt.
Es ist das ehemalige Schutzgeldopfer, das damals 10.000 Euro für Sinedin und Abu Bakr gesammelt hatte. In einem Brief an das Landesgericht für Strafsachen Wien Ende Februar spricht der junge Mann davon, dass er Angst um sein Leben hat.
Er will auch eigentlich nicht aussagen vor Gericht, weil er wirklich Angst hat, weil ihm auch eben ausgerichtet wurde, ich bin mit dir noch nicht fertig. Und ich meine, wenn man auch, sag ich jetzt mal, den Rest der Geschichte kennt, weiß man, glaube ich, warum.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig, wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.
10 Bandenmitglieder müssen in Wien vor Gericht.
Sie wenden echte Mafia-Methoden an. Es geht um Brandstiftung, schwere Erpressung, versuchte absichtliche schwere Körperverletzung, kriminelle Vereinigung und auch verbrecherisches Komplott.
Sie sollen mehrere Anschläge auf einen Handyshop begangen haben, mutmaßlich um Schutzgeld zu erpressen. Heute hat der Prozess gegen sie begonnen.
Am Freitag, den 17. Mai, sitzen 9 der 10 Meidlinger Schutzgeldteams auf der Anklagebank im großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts.
Einer hat sich abgesetzt, also der dürfte auch das Land verlassen haben. Also das haben wir heute erfahren, dass auch die Eltern nicht auffindbar sind und er selbst auch nicht.
Verantworten muss sich die Gruppe unter anderem wegen schweren Raubs, Erpressung und Nötigung und der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Unser Kollege Jan-Michael Machert sitzt den Angeklagten im Gericht gegenüber.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie einen total ängstlichen Eindruck gemacht haben, das würde ich nicht sagen. Einer davon, also einer der mutmaßlichen Anführer, ist eher liegend, also sitzend, aber halt so am Tisch liegend irgendwie andauernd gewesen, warum auch immer. Hat ein bisschen einen komischen Eindruck gemacht, aber ansonsten sind sie einfach da aufgefädelt gesessen und haben halt eigentlich keinen Mucks von sich gegeben, außer sie sind irgendwie gefragt worden oder kurz vorgeholt worden, wie es um die Formalien ging.
Im Publikum sitzen an diesem Tag auch viele Freunde der Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft verließ die Anklageschrift. Für sie stehen ganz klar die beiden mutmaßlichen Anführer im Fokus. Die übrigen stuft sie eher als Mitläufer ein.
Die mutmaßlichen Bandenchefs bekennen sich vollschuldig, genauso zwei weitere der Angeklagten. Der Rest bekennt sich zumindest teilweise schuldig.
Ich würde jetzt mal sagen, die Anführer sind gut damit gefahren zu sagen, wir haben es gemacht. Stimmt alles, weil die Beweislage wirklich sehr eindeutig ist.
Deshalb glaubt unser Kollege Jan Machert auch, dass der Prozess vermutlich bald abgeschlossen sein könnte. Womöglich sogar vor Ablauf der 9 Verhandlungstage, die eigentlich angesetzt sind.
Weil es für den Richter eigentlich nur darum geht, eigentlich um semantische Fragen, wer was geplant hat, wer wann was gewusst hatte, wer wann wie eingeweiht war. Das gestaltet sich wahnsinnig schwierig, weil ich würde sagen, bis auf einen eigentlich nur noch kleine Lichter aussagen, die wirklich eine Randrolle haben.
Der Großteil der Gruppe beschließt zu schweigen. Deshalb müssen einige auf Entscheidung des Richters auch erst einmal nicht bei weiteren Verhandlungen erscheinen.
Am 2. Prozesstag waren nur noch 3 Personen anwesend, weil sie sich teilschuldig bekannt haben und deren Einvernahmen noch ausständig waren.
Wie hoch das Strafmaß für die Beschuldigten am Ende ausfallen wird, das lässt sich vor dem Urteil noch nicht sagen. Aber alle Bandenmitglieder sind mindestens 14 Jahre alt und damit strafmündig. Die Bildung einer kriminellen Vereinigung wird in Österreich mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe belangt. Und weil einige der Angeklagten keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, könnte manchen von ihnen auch die Abschiebung drohen.
Über solche Konsequenzen scheinen sich die Jugendlichen allerdings kaum Gedanken zu machen, meint unser Kollege.
Wenn dann ihn halt der Richter fragt, wie stellen Sie sich jetzt Ihr Leben vor? Oder wo sehen Sie sich in 6 Monaten? Und es kommt einfach keine klare Antwort zurück. Und er sagt dann, ja, Lehre machen vielleicht. Und dann auch damit konfrontiert wird, naja, Sie hätten ja Lehre machen können, Sie hätten ja dann nirgends mitmachen müssen. Und es kommt halt nie so wirklich so diese Antwort, wo man das Gefühl hat, der hat was vor im Leben oder Perspektive im Leben, was ja irgendwie traurig ist.
Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie kommen Jugendliche dazu, sich einer Schutzgeldbande anzuschließen und wildfremde Menschen zu bedrohen? Und wie kann es sein, dass sich die Anführer der Bande selbst im Gefängnis noch so aufführen, als könnte ihnen niemand etwas anhaben?
Sehr oft ist es so, dass junge Menschen, die straffällig geworden sind, zuvor selber Opfer waren, also selber Betroffene von Straftaten waren, selber Opfer von Gewalt waren, sehr häufig. Diese Menschen haben Gewalt als eine vermeintliche Lösungsstrategie oftmals vorgelebt bekommen und versuchen die jetzt, Gewalt in Konfliktsituationen auch selbst anzuwenden.
Das ist Thomas Maritschek vom Verein Neustart, der Bewährungshilfe für Jugendliche in Österreich leistet. Maritschek kennt Fälle, in denen junge Menschen kriminell werden, aus der Praxis. Er sagt, die Gründe, weshalb Jugendliche auf die schiefe Bahn geraten, sind einerseits individuell und sehr verschieden. Es gibt aber auch einige Gemeinsamkeiten.
Oft kommen diese Jugendlichen aus schwierigen familiären Verhältnissen. Es fehlen positive erwachsene Bezugspersonen und Vorbilder.
Ja, was gibt es noch für Gründe? Also natürlich mangelnde Chancen, fehlende Perspektive, fehlende Beschäftigung, eine schlechte oder eine abgebrochene Ausbildung und damit einhergehend auch ein Mangel an einer Tagesstruktur.
Eine wichtige Rolle spielt auch das soziale Umfeld.
Wenn man sich jetzt in einem Freundeskreis bewegt, wo auch andere Personen delinquent sind, wo es vielleicht auch als cool gilt, gewalttätig zu sein, dann sind das natürlich auch Faktoren im Zusammenhang mit dieser Gruppendynamik, die eine mögliche Straffälligkeit eher begünstigen.
Das dürfte wohl auch bei der Schutzgeldbande der Fall gewesen sein, die sich ja gegenseitig in Chats zu immer mehr Gewalt angestachelt hat. Was in diesem Fall auch auffällig ist, alle Jugendlichen in der Gruppe haben einen Migrationshintergrund.
Also ich glaube, die Herkunft an und für sich ist jetzt bei unserer Arbeit gar nicht so sehr das Entscheidende. Es ist eher natürlich dann die Frage, wie gut sind auch unsere Klientinnen und Klienten dann in der Gesellschaft integriert? Wie sehr fühlen sie sich hier angenommen? Wie sehr fühlen sie sich hier auch wertgeschätzt? Wenn dem nicht so ist, also wenn man sich sozusagen auch nicht wertgeschätzt fühlt, ja, dann gibt es eine Reaktion darauf. Und bei manchen kann diese Reaktion auch sozusagen in einer Straffälligkeit münden.
Hinzu kommt, die jungen Männer aus der Schutzgeldbande kommen teilweise aus Ländern mit stark patriarchal geprägten Gesellschaften.
Oft ist es natürlich ein bestimmtes Rollenverständnis und oft sind auch patriarchale Strukturen ausschlaggebend für bestimmtes Verhalten, für gewalttätiges Verhalten. Wir dürfen es uns aber nicht so leicht machen, um zu sagen, dass diese patriarchalen Strukturen rein importiert werden. Die bestehen und mit denen muss man sich auch auseinandersetzen.
Deshalb spielt auch die Bearbeitung bestimmter Bilder von Männlichkeit bei der Präventionsarbeit des Vereins eine wichtige Rolle.
Der Fall der Schutzgeld-Teens ist nicht der einzige, der in Österreich in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht hat.
350 Einbrüche in Pkw, davon 300 in Taxis, gehen auf das Konto einer 24-köpfigen Jugendbande, gab die Wiener Polizei am Dienstag bekannt.
Es ist ein Fall, der ganz Österreich schockiert und auch Justizexperten rat- und sprachlos zurücklässt. Ein 12-jähriges Mädchen, das soll von mehreren Jugendlichen schwer sexuell missbraucht worden sein.
Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung, gefährliche Drohung, Einbruchsdiebstahl und Drogendelikte sind unter jugendlichen Kriminellen besonders häufig.
Man kann zumindest den Eindruck haben, als würden die Fälle von Jugendkriminalität in Österreich stark steigen.
In der Wahrnehmung steigt sie an. Das liegt daran, weil in den letzten Monaten auch vermehrt über sehr, sehr schwerwiegende Taten berichtet worden ist. Und das macht natürlich betroffen und das generiert natürlich auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit.
Doch, Thomas Maracek sagt, der Eindruck, dass die Jugend krimineller wird, der stimmt so nicht.
Wenn man sich allerdings die Verurteilungszahlen anschaut, dann sind die rückläufig, über Jahre hinweg rückläufig, auch bei Gewaltdelikten. Also man muss, glaube ich, gut aufpassen, dass man einerseits ein Problem, das vorhanden ist, auch benennt und dass man dazu auch entsprechende Lösungen sucht und findet. Aber auf der anderen Seite, dass man nicht ein Bild zeichnet, unsere Jugend würde immer krimineller und immer gewalttätiger werden.
Was tatsächlich steigt, das sind die angezeigten Straftaten. Das zeigt aber erst einmal nur, dass mehr Fälle bei der Polizei gemeldet werden, was etwa auch darauf hinweisen kann, dass die Bevölkerung genauer hinschaut. Auch extreme Fälle wie die der Schutzgeldmafia sind in der Erfahrung von Thomas Maracek die absolute Ausnahme.
Sehr häufig sind wir mit Taten konfrontiert wie Diebstählen, Sachbeschädigung, auch Drogendelikte.
Dass vor allem über besonders extreme Fälle berichtet wird, das führt aber immerhin dazu, dass mehr Aufmerksamkeit auf dem Problem der Jugendkriminalität liegt. Auch die Politik widmet sich dem Thema inzwischen verstärkt. Seit März gibt es in Österreich die sogenannte Einsatzgruppe Jugendkriminalität. Der Polizeitrupp soll laut Innenministerium zum Beispiel Kriminalitäts-Hotspots erkennen oder Mitglieder von Jugendbanden identifizieren.
Was in Österreich außerdem heiß diskutiert wird, das ist das Thema Strafmündigkeit. Derzeit sind in Österreich Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren strafmündig. Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP hat im März eine Herabsetzung dieser Altersschwelle gefordert und damit eine wochenlange Debatte vom Zaun gebrochen.
Wir halten diese Strafmündigkeitsgrenze auch für sinnvoll. Also eine Herabsetzung dieser Strafmündigkeit, die wird eigentlich von ExpertInnen einhellig abgelehnt.
Was Thomas Maracek auch sagt, das Strafmaß selbst hat keinen Einfluss darauf, ob eine Straftat verübt wird. Viel wichtiger sei die Präventionsarbeit, damit Jugendliche gar nicht erst in die Kriminalität abrutschen. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, jungen Menschen eine Perspektive zu bieten.
Wichtig sind sozialpädagogische Angebote, Konfliktlösungstrainings, ein Ausbau der Schulsozialarbeit. Also das sind solche Dinge, die präventive Wirkung haben.
Aber auch die psychiatrischen Angebote für Kinder und Jugendliche müssten laut dem Experten ausgebaut werden. Und besonders wichtig sei es, Jugendliche, die schon mal straffällig geworden sind, über einen längeren Zeitraum zu betreuen. In der Bewährungshilfe gibt es dabei zwei Komponenten.
Einerseits die Unterstützung, also wo es um die Existenzsicherung geht, wo es um Ausbildung geht, wo es um Arbeitsplatz geht. Auf der anderen Seite aber auch so diese konfrontative Komponente, wo es darum geht, sich sehr intensiv mit dem zugrunde liegenden Delikt auseinanderzusetzen. Was ist denn da überhaupt vorgefallen? Welches Bedürfnis wurde denn versucht, über diese Straffälligkeit zu befriedigen? Und in weiterer Folge, welche Handlungsalternativen kann ich denn als junger Mensch zur Straffälligkeit haben?
Ziel ist es, eine Verhaltensänderung zu bewirken und jungen Menschen doch noch ein straffreies Leben zu ermöglichen.
Die gute Nachricht ist, dass es in den allermeisten Fällen so ist, dass die Straffälligkeit eine gewisse Phase in der Adoleszenz ist und dass Jugendliche, die straffällig werden, in den seltensten Fällen dann auch kriminelle Karrieren im Erwachsenenleben einschlagen.
Ob die Jungs von der Schutzgeldbande jemals ein Leben mit geregeltem Job führen werden, wir wissen es nicht. Bei den kleinen Fischen und Mitläufern, die vermutlich noch mit milden Strafen davonkommen, stehen die Chancen vielleicht gar nicht mal so schlecht. Andere dagegen, müssen vermutlich erst einmal ein paar Jahre in Haft verbringen oder werden abgeschoben.
Auch wenn der Fall der Schutzgeldteens ein besonders heftiger Einzelfall ist, dann zeigt er doch eins. Mehr Polizeiarbeit und härtere Strafverfolgung allein werden das Problem Jugendkriminalität nicht lösen. Noch wichtiger ist es, junge Menschen eine Perspektive im Leben zu schaffen und positive Rollenbilder zu vermitteln, die ohne Gewalt auskommen. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback und Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Yasemin Yüksel, Clarissa Donati und Christoph Neubert. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.